Einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt, aber wenn wir nicht singen, dürft ihr die Maske abnehmen. Okay, yes, okay. Okay. Nämlich mal auch schön, wieder ein paar schöne Gesichter zu sehen und nicht immer eure ernsten Blicke. Das tut richtig gut, auch für mich. Also ist auch immer für den Prediger richtig gut, da ein bisschen Feedback zu bekommen und nicht nur so oder so zu sehen. Ja, wir hatten letzte Woche einen kleinen Break mit Klaus-Günther Pache und heute und nächste Woche wollen wir uns nochmal dem Buch Josua widmen. Beim Buch Josua geht es um das Erbe, das er für sein Volk bereithielt, und in diesem Buch geht es auch für uns darum. Es möchte uns daran erinnern, dass Gott eine Berufung für dein Leben hat. Dieses Buch möchte dich erinnern, dass Gott ein Ziel mit deinem Leben verfolgt. Und es möchte dich erinnern, dass Gott einen Ort für dich vorbereitet hat, an dem seine Gegenwart ist und seine Verheißungen in deinem Leben Realität werden. Und Israel hat in diesem Buch, deswegen ist es auch so besonders, diese Erfahrung machen dürfen. Und ich glaube, dass wir für unser Glaubensleben aus diesem Buch ganz viel ziehen können. Seid ihr bereit? Sehr gut, sehr gut. Ich möchte nochmal beten. Jesus, ich danke dir, dass wir heute in deinem Haus sein dürfen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns begegnen möchte, weil er uns liebt. Ich möchte dir danken, weil du uns liebst, hast du uns was zu sagen, weil du uns in dieses verheißene Land führen möchtest, ein Leben, was voll von deiner Gegenwart ist. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du ja meine Predigt dafür gebrauchst, um zu jedem Einzelnen zu sprechen. Und ich bete, dass du unser Herz öffnest, das zu hören, was du heute Morgen jedem Einzelnen sagen möchtest. Amen. Vorletzte Woche hat dieser hübsche Mann da vorne über den Triumph von Jericho gesprochen. Riesige Mauern, die vor 40 Jahren, da ist schon irgendwas? Die vor 40 Jahren noch unüberwindbar schienen, fielen einfach nieder wie Dominosteine. So welche Siege sind das, was unser Glaubensleben braucht, und das sind einfach geniale Zeiten. Und die Frage ist, was sollte jetzt noch Israel aufhalten, nach dem, was sie erlebt haben? Sie waren jetzt bereit, dieses Land in Besitz zu nehmen und all das zu empfangen, was Gott ihnen versprochen hatte. Die waren zuversichtlich, die waren so richtig gehypt und sie waren bereit, alles zu erobern. Und man könnte jetzt ja eigentlich sagen, nach Kapitel 6, der Rest war Geschichte. Was sollte jetzt noch passieren? Ich glaube, so wünschen wir uns manchmal auch unser Glaubensleben. Hey, wir haben uns für Jesus entschieden, wir haben Jesus erfahren. Hey, und jetzt geht's nur noch vorwärts. Und doch gibt es da dieses Kapitel 7, das ist auch noch die Zahl Gottes. Und dort kommt es plötzlich zu einer Wende. Sie beginnt mit einem Aber. Und wir alle wissen, wenn es mit Aber beginnt, dann kommt nichts Gutes. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Hey, die letzten 3 Jahre, die waren wunderschön mit dir. Aber wir wissen, jetzt wird Schluss gemacht. Oder der sich schon mal beworben hat. Wir haben mit Begeisterung ihre Bewerbung gesichtet. Aber wir wissen ganz genau, die haben sich für jemand anderes entschieden. Und so ist dieses Kapitel auch von einem großen Rückschlag geprägt, den die Israeliten verkraften müsste. Und wie schön wäre es doch gewesen, wenn wir einmal so ein Buch haben in der Bibel, wo einfach alles mal rund läuft, wo alles einfach mal so funktioniert. Wir hatten erst gestern wieder so einen Tag mit den Kindern erlebt, wir hatten auch viel Spaß und sowas, aber da mussten wir wieder schimpfen und da war sie so, oh, kann man nicht einen Tag mal ohne Schimpfen und Streit ausgehen? Amen. Vielleicht erlebst du das gerade mit Gott. Hey, kann ich mein Glaubensleben mal einmal irgendwie so eine gute Phase haben? Oder du erlebst es gerade in der Partnerschaft, nur anstrengend. Oder in deinem Job. Oder vielleicht auch gerade mit dir selbst. Und vielleicht kannst du dich mit diesem Mann identifizieren. Wir wollen immer der Blaue sein, das weiß ich schon, dass du, ja, der da, der Blaue bin ich. Aber vielleicht kannst du dich auch gerade mit dem anderen erinnern. Weil der gute Mann kennt das Gefühl. Er heißt nämlich Scott Norwood. Und wir Deutschen, wir kennen uns ja im Football vielleicht nicht so gut aus, auch wenn der Super Bowl ein bisschen beliebter geworden ist. Aber er war eigentlich der Mann. Sein Team, die Buffaloes, lagen mit einem Punkt zurück. Es waren nur ein paar Sekunden zu spielen und der Ball lag auf dem Boden und er musste ihn nur noch rüberkicken. Dann wäre er der Sieger gewesen und dann hätte ich ihn wahrscheinlich für eine andere Predigt gebraucht, sondern hey, ihr wisst, Scott Wood, das ist der Mann. Und er holt aus und schießt und sein Schuss geht rechts daneben. Sein Schuss geht rechts daneben. So nah war er daran, ein Held zu werden, ein großer Sieger zu werden, aber 1-2 Meter haben ihn zu einem der tragischen Personen in der Football-Geschichte gemacht. Und doch ist dieses Buch, auch das Kapitel 7, für mich eine Ermutigung und auch vielleicht für dich. Hey, selbst die glorreichsten Zeiten Israel haben Rückschläge erlebt. Selbst die glorreichsten Zeiten vor Israel waren von Scheitern geprägt. Und deswegen lasst uns mal hineinschauen, worum geht es eigentlich? Oder ich sage euch nochmal meinen Titel, das ist auch nicht verkehrt, oder? Erfolgreich scheitern. Erfolgreich scheitern. Also, wir befinden uns jetzt im Kapitel 7. Die Israeliten, genauer genommen ein Mann namens Achan, der hatte das nicht so ganz genau genommen, sich an das zu halten, was Gott gesagt hatte. Er hatte Familie, er hatte Rinder und er hatte sogar ein richtig schönes Zelt. Und dann lesen wir, aber die Kinder Israels vergriffen sich an dem Gebannten. Denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Seras, vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israels. Gott gab ihnen eine klare Anweisung. Hey, wenn Jericho fällt, lass die Finger von den Sachen dort. Und er sagt auch, sonst gibt ihr euch der Vernichtung preis. Und ihr wisst, ich bin Vater, ich habe immer Vaterbeispiele. Letztes Jahr im Sommerurlaub, wir durften mal mit dem Wohnmobil unterwegs richtig schön campen. Und dann sind da überall diese schönen Bienen. Und ich sage zu meinem Sohn, meinem Kleineren, ja, angucken, ja, aber nicht anfassen. Und ich bin nur einmal ins Wohnmobil gegangen und dann kam das große Geschrei und Riesendrama. Und doch in dieser Situation könnte man sich doch fragen, hey Gott, ist das nicht etwas extrem? Ist das nicht etwas extrem? Ich meine, das Zeug, das wäre doch sowieso weggekommen und ansonsten hat der Achan sich doch an alles gehalten. Muss man jetzt diese gute Stimmung aufs Spiel setzen? Diesen guten Lauf, den Israel gegangen ist, muss man das jetzt alles aufs Spiel setzen? Doch ganz ehrlich, er hat doch niemanden wehgetan. Es wäre sowieso weggekommen und kein anderer hat dadurch Schaden genommen. Das ist doch die Denkweise, die in unserer Gesellschaft total stark vertreten ist, oder? Hey, solange du keinem schadest, mach, was dich glücklich macht. Aber warum ist das keine Option für Gott? Wisst ihr, wir leben in einer fragmentierten Welt. Klingt ein bisschen kompliziert, ist es auch? Nein, ist es gar nicht. Also unser Leben ist in viele Teile zerlegt. Da ist mein Privatleben, da ist mein Berufsleben, da sind meine Freunde und wir zerlegen unser Leben in viele Teile. Und du kannst in einem Bereich, wenn du sonntags in den Gottesdienst gehst, dann strahlst du immer, dann bist du immer glücklich, dann preist du den Herrn. Das ist dein absoluter Wert. Aber wenn es in deinem anderen Lebensbereich ganz anders aussieht, dann steht das gar nicht im Widerspruch. Und daher kommt diese Denkweise. Hey, mach das, was dich glücklich macht, solange du keinen anderen schadest und das für dich machst. Hey, du bist gläubig? Hey, also wenn ich immer sage, hey, ich bin Pastor, oh, das finde ich ja spitze. Hey, wenn das dir hilft und das dich glücklich macht und du das, solange du das so für dich machst. Hey, Glaube ist heute etwas Relatives und für das Privatleben gedacht. Dass es heute etwas Absolutes gibt, das ist für den modernen Menschen kaum annehmbar. Hey, dass vielleicht heute in meiner Predigt etwas Nützliches dabei ist, etwas Hilfreiches, klar. Aber dass diese Predigt jetzt hier irgendwie so absolut ist, da würdet ihr sagen, hey Mann, was hat der denn zu sich genommen? Wenn ich jetzt zu dir sage, so ist das, Da würdest du sagen, darfst du gerne meinen, aber ich meine vielleicht was ganz anderes. Und so hat jeder heutzutage seine Meinung. Wir haben das in der Corona-Zeit ganz stark erlebt. Jeder hat so seine Meinung und er nimmt das, was zu ihm passt. Doch das Reich Gottes steht im vollkommenen Gegensatz dem gegenüber. Es ist ein Königreich. Das Reich Gottes ist keine Demokratie oder sowas, sondern das Reich Gottes ist ein Königreich. Und dieses Königreich verfolgt ein ganz simples Prinzip. Gott ist Wahrheit. Nicht Gott hat Wahrheit, Gott ist Wahrheit. Gott ist die absolute, ewige, unvergängliche Wahrheit. Im Gegensatz zu allem, was teilweise, relativ oder zeitlich ist. Sie ist unantastbar. Und deswegen sagt die Bibel auch, hey, Gott kann nicht lügen, weil er kann sich selber nicht widersprechen. Und wenn Gott uns etwas sagt, so pingelig das vielleicht auch klingen mag, dann entstammt das aus seiner vollkommenen Liebe und es entstammt aus seiner vollkommenen Wahrheit. Und es ist meistens, oder ist es, ist einfach so, es übersteigt das, was unser relativer Verstand begreifen kann oder greifen kann. Also wenn Gott uns etwas sagt, dann hat das nichts damit zu tun, dass er uns einhängen möchte, dass er uns klein halten möchte. Das macht nämlich der Teufel. Aber Gott möchte uns wohin führen? Nach Kanaan. Dieser Ort, wo sein Schutz, seine Versorgung, seine Gegenwart allgegenwärtig ist. Und jetzt müssen wir uns mal wieder in das Volk hineindenken. Hey, Gott hatte große Pläne mit den Israeliten. Durch sie sollten die großen Bücher der Bibel geschrieben werden. Durch dieses Volk sollte die ganze Welt erkennen, hey, wie gut es Gott mit den Menschen meint. Aber eins war klar, ohne vollkommenes Vertrauen auf ihn war das nicht möglich. Ich habe das schon in meiner zweiten Predigt gesagt. Kanaan war aus menschlicher Sicht eine Nummer, nicht nur eine Nummer, viele Nummern zu groß für sie. Ohne vollkommenes Vertrauen auf Gott waren sie nicht in der Lage, dieses Land in Besitz zu nehmen. Gott ist alles, was sie brauchen und das Einzige, was durchträgt. Ich finde das total interessant, bei meinen Kindern zu beobachten. Wir alle wissen, die können viel nörgeln, die können viel meckern. Die wollen viel, wollen wir auch immer bei Gott. Aber sie leben im vollkommen Vertrauen darauf, dass wir für sie sorgen. Sie leben im vollkommen Vertrauen darauf, dass wenn sie morgens aufstehen und hungrig sind, dass sie was auf den Tisch bekommen. Sie leben im vollkommen Vertrauen darauf, dass wenn es ihnen nicht gut geht, dass wir für sie sorgen. Und jetzt stell dir mal vor, mein Sohn würde anfangen, irgendwann Wasserflaschen abzufüllen und die in seinem Zimmer zu bunkern. Ich esse viel Haferflocken und jetzt fängt er an, ab und zu mal sich ein Paket Haferflocken in sein Zimmer zu stellen. Weil wer weiß denn schon, ob ich immer für ihn sorgen kann? Wer weiß denn schon, dass ich ihn nicht irgendwann mal vergesse? Jesus hat einmal gesagt, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also ein Leben in Kanaan, ein Leben in Gottes Verheißungen zu leben, steht und fällt mit dem Glauben. Das volle Vertrauen darauf, dass Gott die absolute in meinem Leben ist. In Kanaan, im verheißenen Land, ist Gott die einzige Segensquelle. Die einzige. Und Gott wusste, was passieren würde, wenn die Leute jetzt anfangen würden, sich diese Reichtümer zu sammeln. Sie würden ihr Vertrauen nun auf diese Dinge setzen und nicht mehr auch auf ihn. Achan ist ein Beweis dafür. Selbst als Israel gescheitert war aufgrund dieser Sünde. Ein kleines Örtchen sollten sie einnehmen. Und sie waren gescheitert. Kam man nicht auf den Trichter zu sagen, hey, vielleicht ist das, was ich tue, hier nicht in Ordnung. Sondern bis zum Schluss versteckte er seine Sünde. Er dachte sich wahrscheinlich, dass er einfach so weitermachen kann. Hey, wenn Gott einen Plan hat, dann wird er das doch auch durchführen, oder? Was soll denn mein bisschen daran schon ändern? Oder vielleicht hat er sich auch gedacht, hey, Jericho, das war eine ganz schöne Nummer. Hey, das ist doch bestimmt eine Belohnung hier, die hier vor mir liegt. Das hat doch Gott mir hier bestimmt hier so vor die Füße gelegt. Ein kleines Honorar oder vielleicht auch Notgroschen. Hey, wer weiß, wie es in den Örtchen danach aussieht. Das ist einfach nur Notgroschen, weil es mal richtig schlecht aussieht. Und das sind alles Punkte, die ich total nachvollziehen kann, weil ich sie auch immer wieder in meinem Leben erlebe. Aber der Fakt ist, an Achan, er vertraute Gott nicht. Und er brach diesen Schwur mit Gott. Wir denken ja meistens, Sünde ist etwas Schlechtes, was wir tun. Also wenn ich jetzt runtergehen würde und ich würde Ingo eine runterhauen, dann würden wir alle sagen, hat Ingo verdient. Nein, das wäre einfach. Oh, jetzt braucht er ein bisschen sowas hier. Aber das ist es gar nicht, was Sünde im Kern meint. Sondern Sünde bedeutet im Kern, Gott nicht zu vertrauen. Sünde bedeutet im Kern, Gott nicht zu vertrauen und sogar zu denken und zu glauben, dass Gott ein Lügner ist. Das ist krass, oder? Die ersten beiden Menschen, die wir in der Bibel finden, Adam und Eva, die hatten die perfekte Beziehung zueinander, wie auch immer sowas möglich ist. Die hatten die perfekte Beziehung zu Gott und die hatten das perfekte Umfeld. Und wie konnte es passieren, dass sie aus diesem Umfeld, aus dieser Segensumfeld hinauskamen? Der Teufel hat Gottes Wahrhaftigkeit in Frage gestellt. Er sagte, hey, hat Gott das wirklich gesagt? Er hat sie nicht mit Gewalt rausgezogen oder irgendwas versucht, sondern er hat Gottes Wahrhaftigkeit in Frage gestellt. Und auf einmal fing Eva an zu zweifeln und traf eine andere Entscheidung. Achan hielt bis zum Schluss an seiner Sache fest. Und für ihn hatte es ein bitteres Ende. Als ich mir das Kapitel 7 angeschaut hatte, dachte ich, nee Gott, darüber möchte ich nicht predigen. Der wurde hingerichtet und alles von ihm wurde verbrannt. Und es wurde sogar ein Mahnmal an diesem Ort erstellt. Wir hatten ja noch gehört, am Jordan wurde ein Altar erstellt, dass man zurückschaut und sich erinnert, wow, Gott tut Wunder. Und durch Achan wurde ein Mahnmal erstellt, damit sich jeder daran erinnert, hey, das führt zum Tod. Gott hat dieses Kapitel ganz bewusst hineingenommen, um uns zu zeigen, hey, wenn wir Kompromisse in unserem Leben eingehen, die Gottes Wahrhaftigkeit in Frage stellen, dann geht Vertrauen kaputt. Wenn wir Kompromisse in unserem Leben eingehen, die Gottes Wahrhaftigkeit in Frage stellen, dann geht Vertrauen kaputt. Aber Vertrauen ist die einzige Währung, die im Reich Gottes zählt. Es ist nicht das, dass wir alles richtig tun. Es ist nicht das, dass unser Tatendrang oder unsere Hingabe, sondern es ist das Vertrauen darauf, dass Gott allein wahrhaftig ist und man ihm vollkommen vertrauen kann. Hey, worauf setzen wir wie Achan unser Vertrauen? In welche Dinge setzen wir unser Vertrauen? Josua musste an sein Zelt klopfen und sein Zelt durchsuchen. Hey, was würde bei uns ans Licht kommen, wenn man unser Zelt durchsuchen würde? Ein Zelt voller Glauben oder einer Vorratskammer voller Bemühungen? Ein Zelt voller Vertrauen und Hoffnung oder eine Kammer voller Kompromisse? Ich weiß, das ist hart, aber es ist erstaunlich zu sehen, der Zusammenhang zwischen Triumph und Niederlage. Hey, nichts führt so schlussendlich so schnell zum Scheitern wie Erfolg. Nicht immer sind es diese schweren Zeiten, wo wir kämpfen, sondern gerade die Zeiten, wo es gut läuft und wir unachtsam werden. Und doch ist es so schön zu hören, auf der anderen Seite, dass wir in dem Maß, in den Genuss dieses Lebens kommen, was Gott für uns hat, in dem Maß wir vertrauen. Es ist nicht abhängig von unserem Bankkonto. Es ist nicht abhängig von meinen Stärken oder meinen Schwächen oder von meinen Möglichkeiten, sondern von meinem Vertrauen. So, jetzt sind alle niedergeschlagen. Hey, aber das Gute ist, Kapitel 7 ist nicht das Ende, vom Buch Josua. Ist das gut? Gott zeigt uns in Kapitel 8, dass Scheitern nicht das Ende sein muss, sondern er zeigt uns, wie wir erfolgreich mit Scheitern umgehen können. Denn es gibt eine weitere Person in dieser Geschichte, die mit den Folgen des Scheiterns leben musste, und das war nämlich Josua. Ich habe die letzten Wochen Josua immer als jemanden angepriesen, hey, der war treu, der war voll auf Gott fokussiert. Der ist mit den Leuten durch den Jordan gegangen. Und jetzt erleben wir einen Josua, der vollkommen zusammenbrach. Er hatte eine bittere Niederlage erlebt und er hatte diese hässliche Aufgabe, diese Sünde, die sich in dem Lager verbreitet hatte, aufzudecken und zu bereinigen. Und wir lesen zum Beispiel von ihm, dass er seine Kleider zerriss. Sein Angesicht lag auf dem Boden und er bereute alles, was mit der Überquerung des Jordans zu tun hatte. Er machte Gott Vorwürfe. Hey Gott, warum hast du uns den Leuten preisgegeben? Warum hast du uns über den Jordan geführt? Also wir sehen, Josua war auf einmal wieder in der Wüste, in seinem Denken. So viele Siege hat er errungen, aber ein Fehlschlag hat ihn wieder zurück in die Wüste katapultiert. Im ganzen Lager war Trübsal und er war am Boden und stellte alles in Frage. Hey, und wenn so einer wie Josua schon durch Versagen und Scheitern gezeichnet wurde, hey, wie ist es dann bei uns? Hey, eins kann ich dir sagen, Versagen sucht uns alle heim. Jeder von uns kennt diese Situation, die Josua durchlebt hat. Dieses Niedergeschlagensein, sich anzuzweifeln, sich auszuschimpfen, sich Vorwürfe zu machen. Dieses so, ey Mann, das hätte einfach nicht passieren dürfen. Jeder von uns kennt diese Situation. Und obwohl jeder diese Situation kennt, glaube ich, die wenigsten von uns haben ein Buch in ihrem Schrank liegen, wo steht erfolgreich scheitern, oder? Wer hat so ein Buch in seinem Schrank liegen? Das müsstet ihr alle die Hand heben, denn die Bibel gehört dazu. Also mit Scheitern setzen wir uns nicht gerne auseinander. Scheitern ist etwas, das fühlt sich nicht gut an, sondern wir möchten das ganz schnell wieder vergessen. Darf ich mal fragen, wer hat den Heiligabend-Gottesdienst gesehen? Uiuiuiui, okay. Ihr wisst, Weihnachten ist immer eine stressige Zeit. Und ich hatte Moderation, ich war nicht gut vorbereitet. Ich habe gedacht, come on, Jesus, ich stelle mich da vorne hin und ich mache das schon. Und dann stehe ich und gucke in die Kamera. Ihr habt das bestimmt nicht gemerkt. Aber dann weiß ich nicht, wie ich die Leute begrüßen soll. Ich sage, hey, und du vor der Glotze. Boah. Manche fanden das cool. Aber ich weiß noch genau, wie ich in diesem Moment in diese Kamera gestanden habe und gedacht habe, was hast du da gesagt? Was hast du da gesagt? Und ich tue natürlich cool so, red weiter und sowas. Aber ich wusste, Alter, die Leute denken, was ist das denn für ein Vogel? Vor der Glotze. Und am nächsten Tag, es war erster Weihnachtstag, ich bin sogar abends sogar noch in die Gemeinde gefahren, habe das probiert, meine Moderation rauszuschneiden, aber ich konnte es nicht. Aber einen Tag später haben wir hier mit der Family gefeiert und ich habe den Gottesdienst ganz schnell auf die Predigt reduziert. Ich habe gesagt, hey, das war monatelang mir peinlich. So fühlt sich Scheitern an. Hey, keiner setzt sich in seine kleinen Gruppe und sagt so, oh Leute, die Woche, ne? Die ging wieder richtig daneben. Bin gestern wieder komplett ausgerastet. Ne? Ich hatte mich gar nicht unter Kontrolle. Nein. Hey, dieses Gefühl der Scham und dieses Gefühl, nicht in der Lage gewesen sein, das ist hart. Und das Schöne ist aber, Gott weiß das. Und deswegen teilt er das auch so gerne mit uns. Hey, das Buch der Bibel ist ein Buch an Versager. Ein Buch voll mit Charakteren, die nicht geglänzt haben, die von großem Mist, sag ich jetzt mal, gekennzeichnet waren. Und doch, die Gott gebraucht hat. Hey, und das ist eine frohe Botschaft für uns. Gott gebraucht Josuas Versagen, um uns zu zeigen, wie wir mit Versagen umgehen können. Und Gottes Rat war ein ganz simpler an ihn. Und er sagte zu Josua, Steh auf, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Er sagt, steh auf, warum liegst du auf deinem Angesicht? Ihr müsst verstehen, dass Versagen wie Treibsand ist. Wenn du nicht sofort etwas tust, dann wird dich das hinunterziehen. Josua hätte ganz einfach sagen können, hey, auf dieser Waage liegt so viel Gutes und diese eine Sache, davon lasse ich mich doch nicht unterkriegen. Nein, es war genau umgekehrt. Eine Sache war auf der anderen Seite und er vergaß all das Gute, was auf der anderen Seite war. Und es zog ihn runter. Und deswegen forderte ihn Gott eindringlich auf, weiterzumachen. Gott sagte zu ihm, hey, nur weil du mit dir fertig bist, bin ich noch lange nicht mit dir fertig. Hey, du bist gescheitert. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich mit dir gescheitert bin. Dass meine Liebe mit dir gescheitert ist. Dass mein Plan mit dir gescheitert ist. Und ich glaube, das ist manchmal echt so, dass Gott schmunzelt, wenn er uns so erlebt, wenn wir so in Selbstmitleid verfallen. Hey, er weiß doch schon die Dinge, bevor wir sie tun. Es ist nicht so, dass Gott sagt, oh mein Gott, Daniel, was hast du da nur gemacht? Wie konnte das nur passieren? Was soll ich denn jetzt mit meinem Plan für dich machen? Gott weiß es doch schon. Und als Gott mit diesem Volk am Jordan stand und sie den Jordan überqueren sollte, hey, Gott wusste schon, dass Josua und das Volk an diesem Moment scheitern werden. Und trotzdem sagte er zu ihnen, geh hin durch diesen Jordan hindurch und nehmt das Land in Besitz, was ich euch versprochen habe. Und das ist die einzigartige Umgehensweise mit Versagen. Hey, wenn wir versagen, dann bleibt er treu. Wenn wir untreu sind, dann bleibt er treu. Es gibt so eine schöne Stelle in der Bibel, die sagt, wenn wir untreu sind, dann bleibt er treu, denn er kann sich selber nicht verleugnen. Hey, wir können uns unserem Versagen stellen, weil wir uns an seine Gnade anlegen können und auf seine Gnade vertrauen können. Hey, Gottes Angebot für dein Leben, seine Verheißungen für dein Leben sind nicht daran geknüpft, wie perfekt du bist, sondern wie perfekt er ist. Kanaan ist seine Sache. Kanaan ist seine Idee für dein Leben und nicht deine. Und wenn wir diesen Weg mit ihm in dieses verheißene Land gehen, dann liegen wir in seiner Hand. Und das bedeutet dann auch, dass eine Niederlage nicht bedeutet, dass wir endgültig versagt haben. Und das ist total wichtig zu verstehen. Denn wenn wir diese Wahrheit nicht begreifen, entgeht uns das Land, nach dem wir uns sehen. Hey, wir müssen fest darauf vertrauen, dass Gottes Gnade und Gottes Güte größer ist als unser Versagen. Und eins bin ich mir sicher. Jeder, der sich aufmacht auf diesen Weg mit Jesus, jeder, der sich aufmacht und sagt, Gott, ich möchte mehr, der wird in seinem Leben stolpern, so wie Josua es getan hat. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehst du mit Scheitern in deinem Leben um? Manche fallen in das Loch der Schuldgefühle und andere fallen in Gottes Arme. Das sind die Menschen, die sich entscheiden, aufzustehen und sich an Gottes Gnade anzulehnen. Lass uns noch einmal den Vers 1 im Kapitel 8 lesen. Darauf sagte der Herr zu Josua, hab keine Angst, sei nicht verzagt, nimm alle Kriegsleute mit dir und zieh noch einmal hinauf vor die Stadt Ai. Wenn wir in Gottes Arme stolpern, dann erfahren wir Ermutigung. Die Bibel sagt, Jesus ist unser Fürsprecher. Er ist für uns und er steht für uns im Gebet ein. Und wenn das nicht in deinem Leben da ist, dann liegt es meistens daran, dass wir unsere eigenen Wege gehen oder dass wir in diesem Sumpf der Schuldgefühle baden. Dieser Versuch, es selbst zu versuchen. Josua ist das passiert. Er hatte diesen Triumph in Jericho erlebt. Und dann dachte er, hey, was soll mich jetzt noch aufhalten? Diese kleine Örtchen in Ai, 12.000 Mann, die putzen wir zum Frühstück. Und er erlebte diese bittere Niederlage. Aber nachdem Gott ihm wieder Mut zusprach, blieb er nicht in diesem Loch. Er blieb nicht in der Vergangenheit. Nach dem Motto, hey, letztes Mal ist es doch schon schiefgelaufen. Lass uns doch erstmal was anderes versuchen. Nein, Gott führte ihn an diesen Ort zurück. Und es ist ganz wichtig für uns zu verstehen, wer in der Vergangenheit lebt, der wird keine Zukunft haben. Denn das Gestern lässt sich nicht mehr ändern. Aber ich habe das heute, um an dem Morgen zu arbeiten. Ich möchte dich ermutigen, so wie Josua, wieder Gottes Pläne umzusetzen. Hey, wo auch immer du gescheitert bist, lass dir diese Worte, die Gott zu Josua sprach, in dein Herz gehen. Hey, steh auf und geh. Ich bin noch nicht mit dir fertig. Mein Plan steht felsenfest für dein Leben. Und ich gebe nicht auf, diesen Plan mit dir umzusetzen. Gott führte Josua an diesen Ort zurück. Und Josua siegte. Und der Unterschied zu dem ersten war, er versuchte es auf seine eigene Art. Und beim zweiten Mal hörte er auf Gott. Gott gab ihm einen neuen Plan. Er sagte nicht, versuche es jetzt besser, sondern er gab ihm einen neuen Plan. Und wenn wir uns im Scheitern befinden, wenn wir niedergeschlagen sind, dann versuche es nicht zu ändern, um noch besser zu sein oder es dieses Mal besser zu machen, sondern lass dir von Gott einen neuen Plan geben. Aber wendest du dich auch ihm zu? Darf Gott dir im Scheitern begegnen? Darf er zu dir sprechen, steh auf? Oder hörst du nur deine Selbstzweifel? Hörst du nur diese Anklagen und diese negativen Stimmen um dich herum? Versagen muss nicht das Ende für uns sein, wenn wir daraus lernen. Wenn wir versäumen, aus unserem Loch zu kommen und Gott nicht vertrauen, das ist das Einzige, was uns daran hindern kann, dieses Land einzunehmen. Dass wenn wir uns ihm zuwenden und auf seine Gnade stützen dürfen und auf seinen neuen Plan vertrauen dürfen. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Vielleicht befindest du dich in dieser Situation wie Achan. Hey, du bist gut gestartet, bist deinen Weg mit Gott gegangen, aber irgendwann hast du angefangen, dein Leben auf anderen Dingen aufzubauen, weil du das Gefühl hattest, hey, kann ich Gott wirklich vertrauen? Oder vielleicht warst du so auf der Siegerstraße, dass du unachtsam warst und angefangen hast, ein Leben in Kompromissen zu leben. Ein Leben voll mit Kompromissen, aber nicht voll von Jesus. Dann darf ich dir heute Morgen sagen, die Geschichte Achan ist nicht die Geschichte, um uns zu verurteilen, sondern sie ist die Ermutigung, dass Gott einen anderen Plan hat für dein Leben. Und ich möchte dich ermutigen. Hey, wir wollen gleich noch einen Song singen. Nutze diese Zeit, um dich neu auf Gott auszurichten. Nutze diese Zeit, um Buße zu tun und das Gott zu geben und dein Vertrauen ganz neu auf Jesus zu setzen. Und vielleicht befindest du dich in der Situation von Josua. Vielleicht befindest du dich immer und immer wieder in dieser Situation. Aber dann lass mich dir sagen von Gott, seine Gnade ist größer als dein Versagen. Hey, aber steh auf. Bleib nicht in diesem Loch stecken, sondern fang an, wieder Gottes Pläne umzusetzen. Steh dir nicht im Weg, sondern lass Gottes Gnade ganz neu in deinem Leben wirken. Lass dir einen neuen Plan geben, der dich in das führt, was Gott für dich vorbereitet hat. All das, was für das Volk Israel gilt und galt, hey, das gilt auch für dein Leben. Ein Leben voll von Gottes Gegenwart. Ein Leben voll von Hoffnung. Ein Leben voll von Vergebung. Das hält Jesus für dich bereit. Ich möchte nochmal beten. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und dass, ja, manche Kapitel in der Bibel nicht einfach sind. Und du uns doch darin zeigen möchtest, dass du einen guten Plan für uns hast. Dass du uns zeigen möchtest, dass du etwas Besseres für uns hast, als zum Beispiel bei Achan. Jesus, du kennst unser Herz und wir können dir gar nichts vormachen. Und ich möchte dich bitten, dass wir lernen, dir zu vertrauen. Lernen, dass wir nicht vor dir perfekt dastehen müssen, sondern mit einem demütigen Herzen uns dir anvertrauen dürfen. Und dass du Dinge in unserem Leben bereinigst und dass du einen guten Plan für uns hast. Jesus, du siehst hier Menschen, die gescheitert sind, die niedergeschlagen sind. Und doch dürfen wir bei Josua erleben und erfahren, Jesus, dass du ihn aufgerichtet hast und dass du ihn wieder in die Spur gebracht hast. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns Wege zeigst. Dort, wo wir scheitern, dort, wo wir vielleicht sogar schon aufgegeben haben, uns neu wieder auf dich aufzurichten, uns an deine Gnade zu lehnen, uns einen neuen Plan für unser Leben zu geben. Jesus, wir ehren dich. Wir danken dir, dass du hier bist, dass du gut bist und dass du das Beste für uns willst. Amen.